Idee zufolge. Tour. Gäste: Tobias, mich und Leon. Lektorat und kontrolliertes Dazwischenreden: Karin. Aufnahme, Schnitt, Illustration und Sprecher: Ture.
Schönen guten Tag.
Oh, das war gerade, so ein bisschen der Text von David Bowie's Laughing Note.
Ah, ja, ja, ich weiß nicht. Oh, das ist ein ganz frühes Ding von dem, ne?
Ja. Alte Säcke kennen ja die frühen 60er oder die Mitte 60er. Boah, geiler Mart. The Laughing Gnome.
Teil 1. Zum Thema finden.
Ich leite mal ein. Ich leite mal ein.
Tun Sie es.
Willkommen im Redcast.
Hi.
Guten Tag. Genau, heute mal wieder mit Beck, Marie, Misch und Angela Merkel.
Ja, offensichtlich. Ne?
Auf jeden Fall.
Mit Tobias und Leon. Und worüber reden wir heute eigentlich? Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe es mir gerade noch mal angeschaut. Irgendjemand hat das mal beschrieben als Deichkind ohne Schnaps.
Deichkind ohne Schnaps?
Ha.
Okay. Sind Deichkind bekannt dafür, dass sie so viel Schnaps trinken?
Oder? Es gibt da so ein paar Sachen von Deichkind, die finde ich ganz geil. Ein paar andere Sachen, da denke ich mir so.
Ja, ich glaube, er wollte damit, glaube ich, sagen, dass das so ein bisschen lahmer ist.
Ich bin tatsächlich nicht so ein Deichkind-Experte. Ich kenne nicht so viele Songs von denen.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne nur so die, ja, ich kenne vielleicht vier.
Ich kenne drei Stück.
Ja, heute reden wir über ein Musikvideo.
Ja, genau. Romano Metal-Kutte.
Metal-Kutte, ja. Ja, ein Musikvideo. Heute reden wir über ein Musikvideo. Und ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen sollen. Also, was ist denn das überhaupt?
Ja, ich war verstört.
Also ich kann vielleicht ein bisschen zu ihm sagen.
Ich habe ein Interview ich habe ein Interview gesehen, da stand. Ja, sag was.
Nö, jetzt musst du schon.
Achso, nee, sag, du bist da, glaube ich, mehr der Experte.
Nee, du hast ja gerade schon was interviewmäßig Insiderwissen hier. Da kannst du schon direkt hier aus dem Vollen schöpfen.
Teil 2. Romano.
Ja, dann sag ich halt was. Also kann mich noch dran zurückerinnern, als das rausgekommen ist. Da habe ich das nämlich hart gefeiert, den Song.
Ja, schon ein paar Tage her. Ne? Wann war das so? 2005?
2015.
Ernsthaft?
15, ja, ne?
Also vor 7 Jahren, ziemlich genau. Und
ja, das ist auch ein paar Tage her.
Ja. Ja, und ich habe mich im Zuge dessen so ein bisschen, also ich war so ein bisschen besessen von dem Typen. Nicht nur, weil er ja im Video auch Satan ist. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumrecherchiert, was ich von dem so finde. Und dann bin ich auf YouTube über ganz obskure Sachen gestolpert, weil der hat nämlich vorher irgendwie so eine Karriere als so eine Art Schlagersänger hingelegt. Also da habe ich so Videos gefunden, wie er in einem...
Hast du da Musik gefunden von dem? Ich habe das nicht gefunden.
Nur Live-Musik. Genau, also da habe ich quasi so, ja, ich habe da so gesehen, wie er in so komischen Clubs vor, weiß ich nicht, 50 Leuten steht und halt total ausrastet und irgendwelche Ballermann-artigen Schlagersongs runterrattert. Hat aber überhaupt gar nichts mit Rap zu tun gehabt. Ja, und das nächste, was ich dann von ihm gefunden habe, das war so eine Kollaboration mit Siriusmo. Das ist so ein Berliner Elektroproduzent, der aber auch, glaube ich, alle Beats von dem so produziert hat. Und mit dem hat er einen Song zusammen gemacht, der hieß Corner Boy. Das war so ein Doppeltrack, Itchy und Corner Boy. Und das fand ich auch ultra geil, da habe ich mir sogar die CD davon bestellt. Und das war so das Ding. Und an sich, genau, aber ansonsten ist der, glaube ich, hält er sich relativ bedeckt. So. Man weiß, also seine Videos sind ja immer so ein bisschen verstörend, aber man weiß nicht so wirklich viel über ihn selber.
Obwohl Interviews, also der tritt ja schon in der Öffentlichkeit auf, gibt Interviews und sowas, also der ist ja nicht ganz weg.
Ja, okay, also dann nehme ich das zurück, aber ich wollte nur meinen ersten Eindruck, den ich von ihm hatte, nochmal aufleben lassen.
Teil 3. Was soll das?
Kurze Zusammenfassung des Videos mit Hinweis auf die Kutte.
Der goldene Obelix wandelt durch die Trabantenstadt, textet in die Kamera. Also ein Date Obelix, der rappt mit goldener Jacke.
Jojo.
Im Wesentlichen ist es die Anleitung für die Gestaltung einer Metal-Kutte. Eine Jeansjacke mit Bandaufnähern. Besonders beliebt in einigen Subformen des Metals. Dabei wird ein starker Listentick ausgelebt. Also innerhalb des Videos.
Ich dachte schon, jeder Metaller, der eine Kutte trägt, hat einen Listentick.
Nee, der hat mehr einen Pokémon-Sammeltick. Also ist es eigentlich fast, ich finde, das ist wie Pokémon sammeln und dann auf seine Jacke nehmen, also die sadistische Form von Pokémon sammeln, ja, okay. Um sie dann vorzuzeigen, weißt du?
Ja, oder vielleicht sind die auch alle mal Pfadfinder gewesen und deswegen können die nicht ohne. Weil bei Pfadfindern ist das ja auch so, jeder kleine Scheiß, wenn du mal irgendwie bei irgendeiner Spendensammelaktion mehr als 5 € oder was da ausgegeben hast, kriegst du auch einen Aufnäher. Jedes größere Lager hat einen Aufnäher. Fähigkeiten, wie man das ja auch aus Tick, Trick und Track kennt.
Ich glaube, es werden zumindest dieselben Bedürfnisse dabei befriedigt.
Nach außen zu zeigen, ja, was man schon alles gemacht hat. Seine
Leistung ausstellen.
Und also wo man schon seine Leistung war.
In Form eines guten Musikgeschmacks. Dass die selbe Leistungsschau hast du auch mit Festivalbändchen, die du da 50 Jahre lang nicht abgenommen hast.
Ja, ich glaube, das ist schon tatsächlich eher der nachträgliche Nutzen. Der vorträgliche Nutzen ist, dass du dich dann länger daran erinnern kannst.
Ja,
und dass ein Aufnäher nicht so teuer ist wie ein ganzes T-Shirt. Oder?
Ja, und man erkennt sich gegenseitig, ohne lange drüber zu reden.
Das auch, ja.
Man kann direkt so sagen, so ein Typ ist am Rand des Musikgeschmacks. Zurück zum Video. Zwischendurch bekommen wir eine synchrontanzende Black-Metal-Truppe zu sehen. Dabei wird die besondere Beziehung zu Kutte besungen. Im Wesentlichen ist es ein Absingen. Vielleicht ein bisschen Abfeiern der Metal-Kultur an sich. Oder besser, der Metal-Kulturen, wer weiß. Klingt aber ein bisschen wie Deichkind. Musik ist, also musikalisch ist es überhaupt nicht Metal. Ich glaube, Leon würde mir auch widersprechen, er würde, glaube ich, nicht. Aber ich weiß es. Also ich finde, es klingt ein bisschen wie Deichkind. Also eigentlich ganz anders. Es klingt ganz anders, als Deichkind. 2015, als das rauskam, bin ich drüber gestolpert und auch total gefeiert und habe es direkt runtergeladen und dann vergessen. Und ich habe das jetzt vor ein paar Wochen beim Festplattenaufräumen wieder gefunden. Und dachte, das passt hier voll rein eigentlich in dem, was wir gerade alles so besprechen.
Ja, total.
Ja, ne? So komisch auseinandersetzen mit Metal filmisch.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe das erste Mal gehört und fand das scheiße. Ich verstehe es auch vielleicht nur nicht. Und ich glaube, dass der Typ auch echt ein sympathischer Kerl ist. Ich habe so also ein Interview mit dem gesehen.
Wann hast du es denn zum ersten Mal gehört?
Weiß ich nicht. Ist schon etwas, weiß ich nicht. Ich habe eh ein gestörtes Verhältnis zu Rapmusik. Aber das,
wann hast du es zum ersten Mal gehört, meine ich?
Ändert sich ja hoffentlich bald. Ich überlege gerade, wenn das von 2005 ist, irgendwann kurz danach, behaupte ich mal, von 2015, das muss auch irgendwann in der Zeit gewesen sein. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Wahrscheinlich wurde mir das mal bei YouTube vorgeschlagen.
Ja, interessant, dass es uns alle erreicht hat. Das ist doch auch schon mal eine Bemerkung wert, oder?
Mhm. Ja.
Ich meine, das war auch so ein kleiner Karriere-Push für den.
Ja, total. Das war so viral, ist das gegangen, wie man ja so schön sagt. Genau.
Viral, wobei ich glaube, das auch mit Ansage war viral. Also das ist ja durchaus, das ist ja nichts Trashiges. Das ist ja sehr professionell produziertes Video, gekonnt. Also ja. Das ist kein Zufallstreffer gewesen.
Ja, die Musik ist auch extrem professionell produziert.
Da war schon Plan hinter. Oder, aber das hat einen Nerv getroffen.
Oder kann das nicht sogar sein, dass da so mal ein Bericht im Spiegel über den war, bezüglich Metal oder Extrem-Metal?
Stimmt.
Ich suche ja nicht danach. Oder die Zeit. Ja, irgendwas.
Also die Zeit hat auch, genau. Ja, der ist schon damals auch.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das im Feuilleton so rumgereicht wurde dann. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
Teil 4. Hip-Hop, Metal, Punk und so.
Ja, der verquert einfach dort. Also das ist ja schon relativ so dieser, sag mal, für die Zeit typischer Elektro-Hip-Hop-Gedöns-Mix-Krams, aber dann singt er halt über Metal dabei. Und feiert Metal ab.
Und das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, der Beat ist aber auch nicht so Hip-Hop-typisch eigentlich.
Nee. Ja, da habe ich auch kein Gefühl für. Das ist so eine Ecke, in der ich mich gar nicht so richtig auskenne. Ich habe halt gedacht, Elektrokrams kennst du irgendwoher.
Ja, gibt es eigentlich mehr als diesen einen Song über Metal?
Ich glaube nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube,
Ich glaube, das ist jetzt auch kein groß angelegtes Projekt. Er hat, also ich habe jetzt mal ein Interview zu diesem Track selbst gesehen, hat er mehr oder weniger gesagt, ich stehe halt auf Metal, ich stehe halt auf die Art von Musik und jetzt habe ich halt mit der Musik Metal abgefeiert. Und wenn das Leute verstörend finden, ist das auch okay. Also ich glaube, da steckt jetzt nicht so inhaltlich gar nichts, das riesige Konzept hinter. Weil der hat das einfach mal gemacht.
So habe ich es eigentlich auch verstanden. So eher so eine Ehrerbietung vor dem Genre.
Aber die Kutte hat er nicht selbst gemacht.
Meinst du nicht?
Nee, weil in einem Interview, was ich gesehen habe, da war er in einer Schneiderei und der sagte, die hat mir die Kutte genäht. Also vielleicht hat er sich die Patches ja selbst gekauft oder selbst getackert, aber so wie ich das da verstanden habe, hat er die zumindest nicht selbst gemacht. Okay, muss man nicht.
Ja,
aber
muss man auch nicht. Nee, das ist ja dann Teil der Performance. Aber es ist auch okay. Also ich nehme ihn durch, also die Aussage von ihm, er hört die Bands alle, er findet die gut. Nehme ich ihm jetzt auch einfach mal ab, weil ich keinen Grund habe, das nicht zu tun.
Das würde auch altersmäßig passen. Ich meine, er ist ein Jahr jünger als ich und von daher kann man das alles hören.
Und der sagt ja eigentlich auch gar nicht so viel in dem Video. Eigentlich haut er so ein paar Begriffe ein um die Ohren. Das ist so lauter, ja, Begriffe durch Kommas gesetzt, getrennt und Bandnamen.
Ja, aber der Subtext.
Ja, ja, es wird ja auch ganz viel über das Video erzählt. Da passiert ganz viel.
Ja.
Genau, ich habe so eine Begeisterung dafür auch immer noch, die ich gar nicht so richtig greifen kann. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich habe mir Notizen gemacht.
Also ich habe mich so gefreut darüber, weil ich halt immer, also schon immer so ein Herz für Hip-Hop hatte und dann, da kam halt auf einmal jemand und der hat das irgendwie beides so in einem Track so auf den Punkt gebracht, also deswegen habe ich mich da eigentlich total gefreut, so, weil ich dann ich habe mich so verstanden gefühlt, weil in der Metal-Szene wird man ja sonst eher weniger verstanden mit solchen Vorlieben.
Das stimmt wohl.
Alles Dogmatiker aus Romano.
Ja.
Ich finde, er nimmt das auch auf eine angenehme Art und Weise ernst, nicht ernst. Also es ist nicht so unbedingt, dass er es verarscht oder so, sondern aber geht er eher so spielerisch mit der ganzen Geschichte rum.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, vor langer Zeit, vor 5 Jahren, 6 Jahren, habe ich mich gefragt, möchte er sich über Metaler lustig machen, die den Metal zu ernst nehmen und sich voll ernst, so eine voll ernste Kutte mit voll ernster Musik zusammennähen und voll ernst about it sind. Das habe ich mich gefragt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, er ist sich bewusst, dass es solche engstirnigen Leute gibt, ja, in der Metal-Szene.
Der hat ja eine blaue. Die Kutte, die er hat, ist ja blau. Und blaue Kutten erlebe ich, oder erlebte, ich bin ja alt, ja doch eher so im klassischen Heavy-Hard-Rock-Bereich. Im Black-Metal-Bereich trägt doch keiner eine blaue Jeansjacke.
Das ist ja eine schwarze.
Also das passte für mich nicht. Oder ich habe es nicht verstanden. Also ich habe zu der Zeit ausschließlich schwarz getragen, damals in den 90ern. Eine blaue Jacke, auch wenn da jetzt Darkthrone draufsteht, das hätte ich im Leben nicht angepackt. Und schon gar nicht mit Stolz.
Ja. Er hat ja aber auch hier Destruction und Sodom drauf und so. Das ist ja nicht nur
Norwegen. Ja, aber die alten Sodom läuft ja fast schon als Wegbereiter für Black Metal.
Ja, gut.
Ja, das wird doch auf eine blaue Jacke passen.
Ja, total.
Wollen wir mal über das Video sprechen, was da passiert? Ich finde das nämlich relativ interessant. Ja. Also es geht ja damit los, dass man ihn sieht, wie er irgendwie durch Kreuzberg da
ist. Köpenick. Oder wohnt, ne? Köpenick.
Köpenick, genau. Wo du durch den von Köpenick, genau. Köpenick, wo seine Nachbarschaft läuft. So ein Typ mit langen, blonden Haaren, die aber zu zwei Zöpfen geflochten sind, sieht so ein bisschen aus wie Obelix nach einer Diät.
Ja.
Wie lange Strumpf?
Eine goldene Bomberjacke, Jeans und ich glaube noch Sneakers, irgendwie sowas hatte an, Converse, sowas in der Richtung.
Er sieht halt auch nicht aus wie der klassische. Nee, er
sieht aus wie so. Er. Also das ist schon so eine eingewandelte Trade-Marke, der Typ. Überhaupt, also so, wenn man so Fotos von ihm sieht, das ist alles sehr, sehr eigen.
Ja, so eine Mischung aus Wladimir Putin und Pippi Langstrumpf, so wurde es auch mal genannt in einem Interview. In Bund.
Ja, genau. Obelix auch, genau. Ja, das will ich ganz treffen. Ja, das stimmt. Wladimir Putin ist auch voll drin. Und der läuft aber halt so Hip-Hop-typisch so durch so eine eher Plattenbau-dominierte Nachbarschaft. Und fängt dann an, über Metal zu singen, wie er seinen Walkman belädt und ganz dunkel draufkommt und rattert eine Liste von Bands runter und dann wird halt im Stil dieser Bands, die Schriftzüge, aber so die Wörter, die er um sich haut, dann
aber auch eingeblendet. Und das passt auch alles. Ich meine hier Battery, Dark Throne, Mayhem, das waren alles in den 90ern. Und wie gesagt, der ist so alt wie ich. Ja, jünger von mir aus. Ne? Und das ist halt in diesem Alter, dann fängst du echt an, dieses Zeug zu hören. Und das nehme ich dem total ab.
Ja, ich glaube auch, dass zumindest jemand den Text geschrieben hat, der da schon wusste, was er schreibt.
Der nimmt so die Ästhetik aus zwei verschiedenen Welten und knetet die zusammen. Und dann er noch dazwischen als was ganz Eines. Und das funktioniert voll. Und dann lässt er noch so einen Haufen Black Metaler oder was weiß ich denn, Text-Set-mäßig synchron tanzen.
Ja, das fand ich irgendwie ganz putzig. Man darf Black Metal ja auch nicht zu ernst nehmen, ne? Und das macht er in dem Fall ja auch nicht. Das fand ich schon ganz groß.
Aber er will dem Ganzen auch nichts Böses.
Nee, gar nicht. Aber verstehen tue ich trotzdem nicht.
Ja, das ist eigen, ich will jetzt nicht sagen, das ist was Neues, aber das ist so, das bricht schon mit Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten und so.
Ja.
Ja, deswegen war es ja auch so erfolgreich, denke ich mal.
Ja, aber was interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt hat ja Metal und Hip-Hop und so, das hat ja schon längst eine Verschmelzung hinter sich gehabt.
Aber auch eine, die nicht jeder gemocht hat.
Ja, aus der anderen Richtung.
Ja,
überhaupt nicht. Du kannst ja, wenn du den falschen Leuten erzählst, dass du so Korn hörst, kannst du ja, bist ja direkt abgeschrieben.
Ja, ich meine auch da, ich bin ja jetzt altersmilde, aber ich kann mir das immer noch nicht anhören. Ne? Ich kriege da einen Anfall.
Ich stehe auf den Scheiß.
Ja, das kann ja, das macht
ich
dich.
Ich steh auf den ganzen System of a Down, Korn, hier Rage Against the Machine.
Ja, da habe ich so einzelne Songs.
Aber ich finde, das passt hier auch gar nicht so gut rein im Vergleich zu dem hier. Weil diese ganzen Bands, das ist ja irgendwie, das ist ja total harmlos. Und die Sachen, die er da aufzählt, das sind ja wirklich so extreme Battle-Bands, sag ich mal. Das hat ja mit diesen.
Ja, aber schlägt sich aber auch musikalisch nicht nieder. Also das ist ja kein bisschen drin. Die Verschmelzung ist ja rein über die erzählerische Ebene und über das Video.
Ja, ich wollte ja nur darauf hinaus, dass, weil du ja gemeint hast, diese Verschmelzung hätte es ja schon gegeben, dass das ja nur eine ziemlich, wie soll ich das sagen, eine ziemlich kleine Szene an Bands war beziehungsweise ein ziemlich enges Genre, sag ich mal. Das war halt New Metal und das gab's dann irgendwie 5 Jahre, dann war das total out wieder. Und mit diesen ganzen Sachen, die er aufzählt, da gab es ja überhaupt gar keine
Bestimmung. Nee, und vor allem, was ich meine, was damals passiert, ist ja eigentlich was ganz anderes gewesen. Also, der macht das ja aus einer ganz anderen Richtung. Man könnte sagen, der fängt nochmal von vorne an. Oder halt auch nicht, weil es hat ja gar keine Folgen. Das ist ja nichts. Daraus ist ja nichts entstanden.
Fängt nochmal von hinten an.
Ich glaube, das musst du etwas weiter elaborieren.
Und also, wir kennen, worauf ich hinaus wollte, dass wir so eine Verschmelzung von Hip-Hop und Metal ja schon kennen. Aber dieses Ding plötzlich noch mal ganz anders ist und deswegen schwierig, irgendwie so ein bisschen so ein kleines Stutzen. So ein,
ja, die Verschmelzung, die wir halt kennen, ist aber auch auf musikalischer Ebene primär. Ne? Du hast also Metal-Elemente, also musikalische Metal-Elemente und musikalische Rap, Hip-Hop-Elemente, was auch immer. Und auch Klassik natürlich jetzt, aber jetzt in dem Fall Hip-Hop. Und hier, du hast zwei verschiedene Stilmittel, die augenscheinlich erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Du hast das Stilmittel des Rap-Gesangs, des Deutsch-Raps, mit einer sehr eigenen Ästhetik und inhaltlich in dem Fall geht es hier voll zur Sache. Ne? Würdest du nur die Melodie, ohne jetzt auf den Text zu achten, hören, würdest du sagen, oh, ist halt deutscher Hip-Hop. Und guckst du dir nur das Video an, ohne Ton, denkst du dir, okay, abgesehen davon, dass der Typ ein bisschen komisch aussieht, ey, krass, worum geht das denn da?
Ja, es ist so, wenn du das alles so trennst, ist das schwer einzuordnen. Ja. Ne?
Und das finde ich schon tatsächlich auch genial. Also, ob mir das jetzt musikalisch gefällt, ist eine ganz andere Sache. Aber das ist an sich schon echt ein genialer Schachzug. Der Schachzug klingt so berechnend. Das ist schon gut gemacht. Und er wirkt ja auch authentisch.
Ich denke, das ist auch sehr berechnend gewesen. Also, ich denke, Schachzug passt da schon. alles so sehr auf den Punkt gebracht. So.
Das Video ist scheiße professionell gefilmt. Also zum Beispiel da, wo er die Mettler synchron tanzen lässt, das ist super geil ausgeleuchtet. Er steht vorne, man erkennt ihn voll, es ist bis in die tiefste Po perfekt ausgeleuchtet, werden die da hinten nur so eine Art Schatten sind, die da. Also da waren die ein paar Tage länger unterwegs mit Leuten, die wissen, was sie tun. Da steckt Geld drin.
Ja, aber auch im Text, so die ganzen Anspielungen, dieses ganze Name-Dropping, das ist ja auch so total auf den Punkt gebracht, so wie er dann halt die ganzen, also quasi diese, im Text geht es ja hauptsächlich um Black Metal, aber wie er da halt so einzelne historische Punkte so in einem Satz quasi zusammenfasst, hier so Kirchenbrand, Satanskult, jugendliche Energie.
Nietzsches Antichrist im Schrank.
Ja.
Auch schon mal Klischees mit rein, oder?
Ja, aber das passt ja, weil Black Metal ist ja total klischeebehaftet. So.
Nein.
Ja, das ist ja erst die Folge, die zweite Folge, die wir zusammen gemacht haben. Ging genau darum eigentlich.
Ja.
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 Genau.
Und welche ominöse Folge war es denn, in der es darum ging, dass Black Metal eigentlich voller Klischees ist? Na? Weißt du?
Ich lese das ja. War es Lords of Chaos?
Ja. Hast du geschummelt?
Ja.
Ja, er hat das halt komplett verstanden und in zwei Strophen quasi komplett auf, so runtergebrochen.
Das mit Spaß dabei. Und deswegen hatte ich zumindest und ich glaube die Mehrzahl hier auch Spaß damit. Und dann dem Teufel noch den Schwanz vorne dran schrauben, dann hast du alles. Dann hast du es perfekt.
Ja.
Was er gemacht.
Ich glaube, mir gefällt das tatsächlich gerade immer besser, muss ich ja zugeben. Ich habe ja anfangs gesagt, ich finde das scheiße. Oder fand ich am ersten Mal hören. Tatsächlich. Aber wenn man so ein bisschen darüber schnackt, der tiefere Sinn.
Deswegen finde ich das auch so wertvoll, nach dem Kino nochmal sich irgendwo hinzusetzen und Bier zu trinken. Das macht nämlich mit am meisten Spaß an den ganzen ins Film gehen.
Bier trinken macht sowieso immer
Sinn. Labern danach.
Achso, reden auch, ja.
Vor allem die letzte Zeile von der Strophe finde ich so genial mit dem tief im Wald hier in der Großstadt.
Und da hast du aber auch schon wieder voll hier Hip-Hop-Logik dann wieder mit drin.
Ja, das bringt das ja, das ist das genau das, das passt eigentlich den ganzen Song perfekt zusammen. Also das ist halt so diese Verschmelzung, diese Anerkennung oder Verbeugung, sag ich mal, vor dem Black Metal oder Extreme Metal. Aber halt in der Großstadt so. Das ist halt dann, da kommt dann wieder so dieses Hip-Hop-Ding. Also für mich gibt es halt so total viele Parallelen zwischen Hip-Hop oder und Extreme Metal oder Rap-Musik allgemein. Und das ist ja irgendwie in dieser Zeile total gut zusammengefasst, so, weil die Großstadt ist wie ein Wald auf irgendeiner Ebene, so die ganzen Häuser, die so eng nebeneinander stehen und so weiter. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass das schon auch darauf anspielt, so dass man so über die Parallelen auch nachdenken soll.
Ja, sind auch. Meinst du mehr so musikalische, kulturelle Parallelen?
Beides. Wobei ich da diesen Nu-Metal-Kram eigentlich so außen vor lassen würde.
Nu-Metal ist auch kein Metal.
Und was mit dem Crossover-Kram?
Na, das ist ja fast dasselbe. Meinst du Rage Against the Machine?
Ja.
Das ist kein Nu-Metal. Da bin ich ein alter Mann. Das ist.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kommt auch mit an. Aber das ist halt irgendwie nie. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist nie so richtig zu Ende gedacht worden.
Nee, es ist einfach immer da gewesen, ne? So ein bisschen explodiert.
Es gab halt so Mitte der 90er diese Bands, so Rage Against the Machine, System of a Down, dann Korn, Limp Bizkit und so.
Clawfinger.
Und das ist aber so Anfang der 2000er ist das dann so total eingeschlafen. Das hat dann keinen mehr interessiert.
Ja, die Bands sind noch da, aber es kommt irgendwie nichts Neues mehr, ne? Also es kommen keine Nachfolgebands.
Ja, das wurde halt von der Extreme-Metal-Szene so total abgelehnt und deswegen sind diese Bewegung, sag ich mal, ist einfach so untergegangen und das ist gar nicht so richtig also zumindest im Metal, Extreme-Metal ist das gar nicht so richtig rezipiert worden, sag ich mal. Also diese Einflüsse, die gab es einfach nicht.
Ich glaube, es war nie eine richtige Bewegung. Ich glaube, daran liegt das. Das war, weißt du, es hat nie so eine Basis, so eine richtige Fanbasis gehabt. Das ist so direkt in die Charts reingeknallt.
Ja, genau, das war das Problem. Deswegen, das war Mainstream und deswegen fanden das die ganzen Szene-Leute schon prinzipiell scheiße. Und deswegen wollte man mit Hip-Hop schon gar nichts mehr zu tun haben. So.
Ja, so Metal, das lebt ja auch ganz stark einfach so von Fantreue und. Und das hast du da halt nicht. Wenn das hat quasi einfach eine Stufe übersprungen, direkt nach oben rein in die ersten C-Platzierungen rein. Ohne dass das groß so eine Fanbasis hätte aufbauen können.
Ich finde, Clawfinger ist da so ein Beispiel. Ne? als die rauskam mit der Death Dump Blind, ich fand die super, die Platte, obwohl ich da zu der Zeit auch schon mehr nur extrem Metal gehört habe. Aber das war halt eine geile Platte. Und für mich war das ja schon Hip-Hop. Danach kam noch eine Platte, die ging auch noch, die Use Your Brain. Und danach hat es mich nicht mehr interessiert. Da habe ich ausschließlich eigentlich nur die erste gehört. Und da war ich jetzt vor 2-3 Jahren auf Wacken, da haben die auch ein Konzert gespielt, also ein Gig. Und ausschließlich die Death Dump Blind, ich kannte immer noch jeden Text, und noch so ein paar Sachen von der Use Your Brain. Alles andere will keine Sau hören. Das ist so, als ob du zum 80er-Jahre-Konzert gehst. Ne? Du willst von Depeche Mode nur die Violator hören. Oder so was. Interessiert sonst keinen.
Das ist ja irgendwie bei allen Bands schon so, die ewig unterwegs sind, dass da immer ein paar Leute, die wollen nur den alten Scheiß hören, dabei sind, oder?
Ja. Es gibt ganz wenige Bands, wo ich sage, da freue ich mich auf neue Sachen. Und das sind tatsächlich alles, ich sag mal, Bands, die aus dem hohen Norden kommen.
Ja, aber da ist doch das Ding so, es hätten halt frische neue Bands nachkommen müssen, die da irgendwie was Interessantes mitmachen, aber das ist halt einfach nicht passiert.
Ja. Und wenn es halt auf Viva läuft, kann man es nicht gut finden, ne? Aus Prinzip.
Genau.
Der Metaller ist ja ein sehr prinzipientreuer Mensch. Ja,
das hat sich so gegenseitig bedingt irgendwie.
Ja, da hatte ich früher den Viva 2-Test. Wenn es dann auf Viva 2 lief, war es wieder in Ordnung.
Ja, das ist tatsächlich so, ne?
Bisschen, ja. Ja, ich sehe mich ja nicht als Generation MTV. Ich bin Generation Viva 2. Zwobot ist tot.
Wie lange gibt es eigentlich kein Viva 2 mehr? Gibt es Viva überhaupt noch? Nee.
Oh, ewig. Weiß ich nicht. Aber Viva 2 haben sie irgendwann so einen ganz furchtbaren Abfalleimer-Kanal für Viva verwandelt.
Ah.
Auf Viva 2 lief doch immer so, liefen auch nachts irgendwie so Metal-Videos, ne?
Ja.
Ernsthaft?
Alles, was geil war, lief auf Viva 2.
Okay.
Marduk lief da.
Marduk?
Marduk. Boah, das ist auch schon härter, als ich erwartet. Marduk
lief auf Viva 2? Okay.
Ja.
Aber Metalla lief doch auf Viva, auf Viva, ne? Mit Adam Turtle. Kennt das noch einer von euch? Ich meine, das war...
Nee.
Das war eine Metal-Sendung. Oh, das war Mitte der 90er. Da waren, glaube ich, noch nicht alle hier geboren. Oh, wie gemein. Nein, Metalla war eine Metal-Sendung auf Viva 2, anfangs mit Adam Turtle und ich glaube hinterher mit Markus Kafka. Und ich erinnere mich noch als...
Markus Kafka, der langweiligste, selbstverliebteste... Nein, ich mag ihn nicht, aber red weiter.
Genau der. Und ich erinnere mich noch, als 95 die Draconian Times von Paradise Lost rauskam, da hatten die nämlich da eine Sondersendung zu. Darum weiß ich auch, dass er wirklich 95 auf jeden Fall da war. Und ich glaube, da gab es noch kein Viva 2. Da gab es also auch noch Metal auf Viva.
Also Viva hat sich, glaube ich, mit der Existenz von Viva 2 total radikalisiert Richtung langweilig. Und alles, was nicht langweilig war, haben sie halt ausgelagert auf Viva 2. Und der Sender hat dann keinen Arsch geschaut und sie haben ihn eingestampft. Was lernen wir daraus? Die Welt ist langweilig.
Die Welt ist ganz schlimm.
Der Mainstream ist langweilig.
Ja. Ich glaube, es ist einfach, desto mehr Leute sich auf irgendwas einigen müssen, desto langweiliger ist das Ergebnis. Ich glaube nicht an Schwarmintelligenz, ich glaube an Schwarmlangeweile.
Das ist ja auch wie Bier. Ne? Wenn du möglichst viele Leute abdecken willst, dann kann das Bier nur langweilig schmecken. Also hast du dann Warsteiner.
Ja.
Ne?
Deswegen sind ja auch Blockbuster meistens Schema-F-Veranstaltungen und sowas. Das ist alles, desto mehr Leute du zufriedenstellen musst, desto mehr Kompromisse musst du machen.
Ja.
Aha. Und nachher bleibt nur noch ein langweiliges, rundes Objekt ohne Kanten und Ecken.
Das fände ich aber schon wieder faszinierend. So perfekt runde Oberfläche. Hätte zumindest was.
Aber hier nochmal, um auf Romano zurückzukommen, an Leon. Black Metal ist ja jetzt nicht unbedingt so das Thema, was man so im Hip-Hop erwartet. Behaupte ich jetzt mal. Und wenn das da so thematisiert wird, es gibt ja auch, ich sag mal, eine Szene oder zumindest Personen, die sich einer Szene zugeordnet fühlen, sagen die dann auch eher, sind nicht so eine Scheiße oder... Oder bist du da besonders aufgeschlossen?
Wie nochmal die Frage. Also,
das waren so viele Worte.
Was sagen Leute aus, was Leute aus der Hip-Hop-Szene sagen? Oder
genau,
was?
Die ganz normale Hip-Hop-Szene, die ich nicht kenne, von daher definiere ich sie falsch. Aber jemand, der Bushido hört, der hört, glaube ich, nicht Romano, ne?
Ja.
Okay, dann fällt er schon mal raus.
Wahrscheinlich, aber ich würde jetzt Bushido auch nicht als Blaupause für die Hip-Hop-Szene nehmen.
Ich auch nicht, weil die Musik mag ich nämlich auch nicht. Also den Typen ja schon nicht.
Also ich kann dazu ein paar Sachen sagen. ich weiß nicht, ich beschäftige mich jetzt nicht so mit der deutschen Hip-Hop-Szene an sich oder also mit den Fans, die da irgendwie hingehen und so. Das interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Aber ich beschäftige mich halt sehr viel mit den Künstlern. Und da ist auf jeden Fall der erste Name, der mir einfällt, ist Necro. Das ist ein amerikanischer Rapper und der hat in den 80ern in einer Metalband gespielt mit seinem Bruder, der auch mittlerweile Rapper ist. Ill Bill heißt der. Und der hat Ende der 90er, Anfang der 2000er hat er so ein Genre erfunden für sich selber. Das hat er Death Rap genannt. Und das war darauf ausgelegt, dass es eben sehr extrem brutal und aggressiv ist. Und mit dem, also unter dem Namen Necro, mit dem Rap-Projekt, hat er dann auch Tracks mit verschiedenen Metal-Bands und Sängern gemacht. Zum Beispiel mit Obituary hat er einen Track aufgenommen. Der fällt mir so ein, weil der ist quasi, das ist ein Song, der ist quasi ein Death-Metal-Beat, so ein ganz normaler Obituary-Song quasi. Aber er rappt darüber. Und dann hat er einen Song gemacht mit Max Cavalera von warte mal, das war gar nicht er, sondern das war sein Bruder.
Igor.
Mit,
ach so,
mit von Sepultura, ja. Max Cavalera hat er genau. Ja, Igor wäre der Bruder von Max Cavalera gewesen. Ja. Genau, also Max Cavalera hat die Hook gesungen von dem Ill Bill Song.
Ja, okay.
Und zwar nicht gesungen, sondern halt quasi so, wie er immer singt, also geschrien. Und Necro hat auch noch einen Track gemacht mit Jamie Juster, also der Sänger von Hatebreed. Genau, also sie waren immer sehr nah dran an der Metal-Szene und haben da so einige Crossover gemacht, die also eigentlich gar nichts mit New Metal zu tun hatten, sondern wirklich ja, richtig auf die Fresse waren. Und das war so in den frühen 2000ern und in den letzten 10 Jahren hat sich halt so rauskristallisiert, dass sich immer mehr Rap-Künstler, vor allem aus Amerika, eben auch so an dieser nordischen Black-Metal-Ästhetik so bedienen. Zum Beispiel Ghostmane gibt's, der macht auch so richtig so, weiß nicht, Horrorcore nennt man das, also sehr düstere, aggressive Rap-Musik und ja, seine ganze Ästhetik sieht also nach Black Metal aus. Das Logo, der sieht selber aus wie Marilyn Manson. Ja, da gibt's einige Künstler. Aber das kommt eben alles so aus der Hip-Hop-Ecke. So. Ja. Und was mir jetzt noch was mir jetzt gerade bei Deutschrap einfällt, ist Casper. Der hat ja früher auch bei einer Hardcore-Band gesungen und der hat mal ein T-Shirt rausgebracht. Auf dem T-Shirt war sein Logo quasi so als Black-Metal-Logo. Also es war ein schwarzes T-Shirt mit, also es sah aus wie ein Black-Metal-Shirt. Ja, war aber halt von Casper so.
Okay.
Ja, das wäre jetzt mal so, was mir spontan einfällt zu Rap-Szene und Extreme-Metal.
Der ist ja relativ bekannt auch, ne? Ich muss gerade, ich weiß gar nicht warum, so an Bodycount denken.
Ach ja, und was mir gerade jetzt auch noch einfällt, ja, Bodycount auch gut, auch genau, auch eine gute, wobei das...
Das geht auch wieder in die Crossover.
Genau, genau, das passt da eigentlich rein. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist hier, jetzt habe ich es vergessen, warte, das kommt gleich wieder. Ich brauche kurz einen Moment. Worüber haben wir gerade geredet?
Casper.
Nein, du hast ja vorhin von Bushido geredet, eigentlich ist das ein guter Angriffspunkt, weil Bushido hat nämlich wurde nämlich verklagt,
oh ja,
von Dimmu Borgir, weil er von Dimmu Borgir einen Song gesampelt hat. Also muss er sich ja in irgendeiner Form, ja, also muss er sich ja mit irgendeiner,
ja,
genau, das heißt, er muss sich ja da irgendwie in irgendeiner Form damit beschäftigt haben. Das war auch nicht nur Dimmu Borgir, sondern von anderen Songs, also auch nicht nur Bushido, sondern ich glaube, Chakusa hat auch von Children of Bodom irgendwas in Anführungsstrichen geklaut. Also ich will es eigentlich nicht klauen nennen, weil ich Samplen eigentlich okay finde, so, aber ja, das heißt, die müssen sich ja auch damit beschäftigt haben. Und es gibt auch von JW, JW ist auch ein deutscher Rapper, der ist eher im Underground bekannt, und in seinem größten Hit, der heißt Meine Fans, da rappt er auch darüber, dass seine Fans Metal hören.
Okay.
So, jetzt bin ich fertig.
Interessant.
Was mir im deutschen Hip-Hop unglaublich oft über den Weg läuft, ist so eine Punk-Hip-Hop-Mix-Tour. Vor allem auf der Gesangsebene.
Was meinst du genau?
Was meinst du genau?
Zum Beispiel. Welche Rapper?
So, ja. Gott, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen. Ich komme nie auf den Namen.
Ja, alles klar.
Ich finde auch, dass der Gesang wieder eine der größten Gemeinsamkeiten ist zwischen Metal und Rap. So, das sind beides Wenig, also die großen Ausnahmen eigentlich, was so populäre Musik angeht, wo nicht gesungen wird.
Ja, stimmt. Eigentlich nur Rhythmus und wenig Töne, ja.
Aber im klassischen Heavy Metal wird doch viel gesungen.
Genau, es sind beides Musikrichtungen, die extrem repetitiv sind teilweise. Okay. Und den Fokus, ich rede jetzt von Extreme
Metal. Ach so, ja, okay, da wird eher weniger gesungen.
Ja.
Repetitiv.
Desto weniger man versteht, desto besser.
Ja, manchmal schon, ja.
Genau, also weiß nicht, da gibt's, das sind so Parallelen. So bei Hip-Hop, bei so klassischem Hip-Hop hat man halt so ein, zwei Loops, die sich den ganzen Song über wiederholen und jemand redet quasi monoton, mehr oder weniger monoton darüber. So. Und das ist, das wäre so eine Parallele zu Black Metal, so, wo da hat man auch quasi zwei Loops und jemand schreit monoton darüber. So.
Ja. Ja, es passt.
Ja, und ich weiß nicht, so ein anderes Thema ist Virtuosität, finde ich, ist auch in beiden Genres sehr verbreitet. Also bei Metal sind das halt so Gitarrensoli oder dass man halt extrem schnelles Tempo hat. Und bei Rap geht es halt darum, entweder sehr schnell zu rappen oder möglichst komplizierte Reime zu benutzen. Das ist ja auch so ein Riesenpunkt, worauf die Fans von den Genres auch total drauf achten, so. Das ist ja auch in vielen anderen Musikrichtungen, populären Musikrichtungen, nicht wirklich Thema, so Soli oder komplizierte Lyrics. So, das gibt's
ja so bei Rap und Metal. Die ist es auf einmal.
Genau, das Technische, das Virtuose.
Wobei das auch auf jeden Fall nicht bei allen Rappern wichtig ist, ne? Aber du hast schon recht. Es ist schon tendenziell etwas, worauf man als Rap-Fan wie als Extreme-Metal-Fan auch Acht geben kann, ja schon.
Es gibt auch irgendwie so historische Parallelen, finde ich, weil beides hat so seinen Ursprung in den 70ern. Beides ist in den 80ern populär geworden. Beide Musikrichtungen sind so in der Unterschicht entstanden. So Heavy Metal halt in der Arbeiterunterschicht in England und Rap halt in der schwarzen Unterschicht in Amerika. Aber beides so ungefähr zur selben Zeit. Und beide Genres haben ja auch einen großen Fokus auf so Gesellschaftskritik. So, wenn man sich schon von Anfang an, so, wenn man sich zum Beispiel The Message anhört, was ja einer der ersten so Rap-Hits war, so Anfang der 80er, da geht es ja auch quasi um die Probleme eben von der schwarzen Bevölkerung in so Ghettos. Und weiß nicht, da kann man eigentlich, wenn man den Text von hier
Flash, oder?
Von Judas Priest, von ja, genau, Grandmaster Flash, wenn man den Text von Breaking the Law daneben legt, so, das ist ja genau dasselbe. So, da geht es auch darum, dass man eben arbeitet und vom Leben abgefuckt wird und sich denkt, so, da kann ich eigentlich auch kriminell werden. So, das, also diese gesellschaftlich kritische Ebene, das ist auch bei beiden Genres extrem wichtig.
Oh, gerade Breaking the Law ist doch so ein Song, den könntest du auch wunderbar Hip-Hop-Modus.
Sollte mal jemand machen.
Der ist doch schon sehr auf.
Zum Beispiel Romano.
Ja, ich glaube, das ist nicht mal kein weiter Weg bei dem. Ja, jetzt, wo du gerade so die Zeit und so sagst, da baut sich mein Gehirn gerade auch so ein Bild auf. Und dann bin ich plötzlich bei Iggy und The Stooges. Also so auch 70er, aber Punk halt. So wieder.
Also das waren ja die 60er eigentlich noch.
Und auch noch so eine Art Gesang, ne?
Aber ähnliche Gesangsweise auch wieder, also so sehr mehr so Sprechgesang zu der Zeit. Ähnliche Themen. Also ich glaube, das ist einfach auch ganz viel Zeitgeist aus der Ecke, oder?
Ja, klar. Rebellion, Unzufriedenheit mit der ganzen Scheiße, die passiert.
Ja, und das dann auch nicht unbedingt raus singen wollen, sondern mehr erzählerisch brüllen kotzend, je nach Ausrichtung.
Ja, und auch wenn man sich so die ganze Szenenstruktur anguckt, da gibt es auch, also Rap, die Rap-Szene und die Metal-Szene sind die größten Jugendkulturen, sag ich mal, Jugendszenen, die es so gibt. Oder wie nennt man das? Subkultur, so, die größten Subkulturen. Und das ist ja auch beides total, also da gibt es ja auch total viele Ähnlichkeiten. So dieser Elitarismus, den ich ja immer so ankreide bei Black Metal und bei Metal-Fans, das gibt es ja genauso auch im Rap, wenn nicht sogar noch schlimmer. So, das sind ja auch, da gibt es genau dieselben Leute, die auch sagen, so ja, in den 90ern, das ist der einzige wahre Rap und jeder Rap, der anders klingt, der ist grundsätzlich scheiße. So, das ist total witzig. Das ist genau dasselbe Gelaber.
Ich finde das gerade total faszinierend.
Ja, ich glaube, das kommt halt, wenn man sich zu ernst nimmt. Dann rutscht man gerne in solches Gedankengut rein.
Also ich habe mich ja damals sehr ernst genommen.
Ja, aber ist ja klar, das bedeutet halt auch beides den Leuten sehr viel. So deswegen.
Es ist halt ein Unterschied zwischen etwas für wichtig empfinden oder todernst nehmen. Also wie gesagt, wenn ich mir angucke, wie wir in den 90ern, wie ernst wir das Ganze genommen haben, wie peinlich das aus heutiger Sicht natürlich ist, dann lieber lachen.
Ja, vor allem, es ist auch im Nachhinein auch gar nicht, also wenn ich bedenke, wie ich zum Beispiel da auf Smashing Pumpkins abgefahren bin. Ich meine, ich stehe heute immer noch auf die Musik, aber das ist so, das war alles, ist so alles so gewollt, ernst, tiefgründig und da fährst du dann, glaube ich, hier halt in der Zeit ab, weil das könnte was sein. Aber das ist dann irgendwie dann nicht ganz so viel, wie du früher mal gedacht hast. Also ist nicht ganz so tiefgründig, das ist so, du übersiehst das Spielerische, glaube ich, zu einer bestimmten Altersklasse bei sowas. Dann willst du, dass das alles deep ist.
Wir haben es ja auch gesehen, als wir über Mayhem gesprochen haben. Die haben es ja auch zum Teil extrem ernst genommen. Und wir reden ja von, ich sag mal, Teenagern, die noch nicht mal Sex hatten, um meinen, darüber reden zu müssen.
Ja, die auch bei anderen Dingen eigentlich gar nicht wussten, wovon sie da reden.
Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dass ich Hip-Hop jetzt angefangen zu mögen tue.
Ja.
Wobei, so ein paar Sachen habe ich ja immer schon gehört.
Ja, wenn du es magst, dann macht es ja Spaß.
Wobei.
Ja, aber das ist doch was Gutes.
Natürlich ist das gut. Was ich übrigens, was mir noch einfällt, was ich auch aus den 90ern noch total geil finde, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, die Megalomaniacs. Also die Fanta 4 und.
Kenn ich nicht.
Echt nicht? Nicht Mega 4, genau gesagt. Die Fantastischen 4 und die Megalomaniacs. Die Megalos waren eine Metal-Band, die. Habe ich nie gehört. Und die Fanta 4 kennt man ja, ne? Fantastische 4.
Ja.
Und als Mega 4 haben sie sich zusammengetan und haben die ersten Songs von der ersten Platte der Fantas, deren Texte und dann halt mit so einer, ich weiß gar nicht, wie man diese Musikrichtung nennt, ich sag jetzt mal Hardcore-Musikrichtung untermalt. Das ist total geil. Sucht mal bei Internetzen sind es nach Mega 4.
Okay, ich mach das mal jetzt sofort.
Hardcore und Hip-Hop gehen ja auch, also ja gut, da sind wir eh schon wieder direkt bei Crossover fast, das ist ja auch nicht weit.
Klar, ja. Aber das war schon, und dann gab es ja auch in den 90ern die Platten Crossing All Over, da war ja eigentlich auch alles drauf, ne? Das ist jetzt, ich wollte gerade sagen, das ist mehr so Turo und meine Zeit. Ne, da hast du ja auch so Clawfinger, Rap-Anwandlungen, ein bisschen Metallisches und sowas gehabt. Also auch da wurde schon viel gemischt. Ich habe vieles davon nicht gehört.
Ja, das hattest du ja auch eigentlich in der Zeit im Deutschpop mit so Fairs MC und ganz bekannte Fettes Brot mit schwule Mädchen und sowas. Das ist ja, also das wurde ja ganz wild. Also das ging ja eigentlich aus allen Richtungen zusammen. Also bin ich wieder so ein bisschen mein Punk, aber trotzdem.
Auf jeden Fall. Ich habe gerade mal den Link eines großen Online-Versandhandels zu der Platte von Mega 4 in den Chat reingepackt. Ich habe die Original-CD, man kann sie gerade kaufen für 1,58. Das finde ich ja schon schade.
Ja, CDs will keiner mehr haben.
Nee, ich auch nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist schon echt eine, also wenn ihr da mal hört da mal rein. Also ich finde das immer noch ganz geil.
Ja, das muss ich mir unbedingt anhören. Das interessiert mich allein schon aus historischem Interesse.
Du kannst mit Zeitzeugen sprechen.
Das Cover ist auch, kann man...
Ja, schöner klassischer Griff in the Box.
Audi ist für die 1,58 MP3s 8,9 Euro.
Also was mir jetzt gerade noch so einfällt zu Black Metal und Hip-Hop ist ja die Perdition City von Ulver, falls ihr die kennt.
Vom Namen her nicht, aber Ulver allgemein ist ja sehr von bis.
Genau, und die haben angefangen so als Waldschrat Black Metal Band und haben dann 1997 oder 99, bin mir gerade nicht ganz sicher, haben die Perdition City rausgebracht und das ist halt einfach so ein Trip-Hop-Album, voll mit Samples und so. Hip-Hop-Drums mit so atmosphärischem Zeug dazu.
Wo wir gerade beim Thema sind, ich lese mal bei der CD, die jetzt hier Tobias geteilt hat, vor. Kunden, die diese Artikel auch gekauft haben, haben auch gekauft. Earthwind and Fire, Fantastischen Vier, Paranoid von Black Sabbath und Deftones. Markt. Da haben wir unseren Markt doch.
Der Markt regelt alles.
Ja. Mel Manson ist auch mit bei Jimmy Eat World. Oh Gott, die waren schon immer langweilig.
Ach, die kenne ich sogar auch noch. Also, habe ich aber immer ignoriert.
Und ein Star Wars Comic. Body Count.
Body Count's in the house.
Alles dabei. Rage Against the Machine.
Motherfucker.
Ja.
Cool.
Ja, was mit dazu, mir fällt auch gerade noch eine andere Anekdote ein, wo du gerade Bodycount sagst, da musste ich an Jay-Z denken und bei Jay-Z musste ich dann an, also bei Jay-Z hat hier dieses 99 Problems, das ist ja von Bodycount, aber Rick Rubin ist mir eingefallen und Rick Rubin ist ja jemand, der damit bekannt geworden ist, dass er zuerst die Beastie Boys produziert hat, dann Slayer und dann die Red Hot Chili Peppers und so weiter und ist dann einer der größten Produzenten der Welt geworden und heute ist er CEO von Spotify oder so, aber halt auch so jemand zwischen den Welten so und der hat ja auch sein eigenes Label gehabt, Def Jam Records, und auf dem Label sind halt Slayer rausgekommen, aber auch ganz viele Hip-Hop-Acts in den 90ern.
Und der hat mal eine Platte gehabt, die hatte ich sogar, und zwar irgendeine Queen-Platte und da stand drauf Ruined by Rick Rubin. Ich habe die sogar weggeschmissen irgendwann. Das ärgert mich heute massiv.
Fall das drauf.
Da hat der. Nee, weil die Musik so scheiße war. Also, er hat halt Queen-Songs genommen. Und ich war damals ja richtig Hardcore-Queen-Fan. Und hat die irgendwie kaputt gesampelt.
Ah.
Und ich könnte mir heute in den Arsch beißen dafür, dass ich die. Ich habe die wirklich weggeschmissen. Ne? Ich habe mir die gekauft, weil da stand Queen drauf. Hab die gehört und fand die scheiße und hab die weggeworfen. Wer weiß, was die heute wert ist, wäre. Aber habe ich ja nicht.
Kann man rausfinden.
Ja. Das will ich gar nicht wissen.
Echt von Rick Rubin selber, oder was?
Ja, es stand extra drauf. Ruined by, also ruiniert von Rick Rubin.
Ach krass, das muss ich mir auch unbedingt anhören.
Ja, aber ich will nicht wissen, was ich...
Ja, also Rick Rubin ist nicht unumstritten, weil der hat ja irgendwie auch so ein bisschen diesen Loudness-War so extrem befeuert. Also seine Platten so total totgelimited. Deswegen hassen den, glaube ich, viele Leute. Aber musikalisch auf jeden Fall, also historisch eine sehr wichtige Person für die Popmusik. Und kann man sich ja einfach mal eine Liste angucken von Sachen, die der gemacht hat. Das ist so viel.
Historisch ist halt nicht gleich sympathisch, ne?
Ja, aber die Vergleich, die Überschneidungen sind doch teilweise echt schon frappierend, ne? Der verschiedenen Genres.
Ja, und deswegen finde ich es halt so schade, dass da nicht mehr Synergien entstanden sind. Das ist ja dann, das ist ja dann in so totaler Ablehnung geartet. Also ich erinnere mich immer dran, dass es bei EMP so ein T-Shirt gab mit Anti-Hip-Hop Alliance.
Ja, stimmt.
Das kenn ich nicht.
So, und als Metal-Fan Rap zu hören, das ging ja gar nicht.
Sehr viele Leute immer auf Wacken und so gesehen, die genau dieses T-Shirt anhatten. Ja, echt? Ohne Witz. Ich habe mich jedes Mal ein bisschen geschämt. Jedes Mal mit dem Alter, wo die Scham stärker, sag ich dir.
Ist das so ein bisschen.
Das ist doch schon total exemplarisch.
Ja,
ist das so ein bisschen.
Für diesen Konflikt, sag ich mal.
Das ist doch so fragiles Selbstvertrauen, was dahinter steht, oder?
Ja, das ist doch.
Nee, das würde ich jetzt nicht.
Ja, vor allem, wenn man überlegt, was man alles hätte machen können.
Das ist einfach totale Kurzsichtigkeit. Keine Ahnung. Das ist irgendwie. Und dann auch noch damit anzugeben, dass man etwas anderes scheiße findet. Da irgendwie. Nee.
Das sind doch so virtuelle Grenzen in den Köpfen, die eigentlich nur kaputt machen und ausgrenzen, oder? Ausbremsen ganz vor allem. Genau. Es gibt so viele Bands, die einfach zeigen, dass so Sachen zusammengehören, die passen, die von denen ganz viele Leute ganz viel Energie reingesteckt haben, zu behaupten, dass es nicht zusammenpasst. Ich meine, irgendwann ist es zum Normal geworden, dass Sinfonieorchester mit Metal-Bands spielen.
Ja, aber das ist halt passt zum einen das Elite-Denken und zum anderen ja auch im Metal selbst hast du ja auch Strukturen, die komplett abgelehnt werden. Ich sag nur symphonischer Metal mit Frauengesang. Da kenne ich ganze Herrscharen, die würden da lieber hier alles in Klump und Asche prügeln, als sich auch nur freiwillig einmal was von, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, anzuhören. Oder Evanescence,
Nightwish
und sowas. Ich sag mal, ich kann mir das auch ab und zu mal anhören. Kriege ich aber im Allgemeinen eher Ausschlag von. Oder Evanescence, das läuft ja auch
angeblich.
Ja, gut.
Das ist aber kein Metal. Das aber schon.
Nee, aber wurde mir mal so verkauft, wo ich auch nur gesagt habe, was soll denn die Scheiße? Ne? Aber da, du hast dann, ob das, das ist jetzt dann egal, ob das Hip-Hop oder Nightwish ist. Du hast auf jeden Fall die Hardcore-Hater auf der anderen Seite, die dann ausschließlich, weiß ich nicht, was die dann hören. Was anderes halt.
Burzum,
genau. Was Entspannendes.
Ja, das ist echt so, ja.
Ja, das was ich dabei so immer seltsam finde, ist dies persönlich beleidigt sein. Dies persönlich nehmen. Also, ich meine, es ist sowas, was du jetzt gerade beschrieben hast, tatsächlich gefällt mir keine einzige Band aus dem Bereich, aber es kann denen doch scheißegal sein, die das ja, mögen. Ja. Mir kann es irgendwie auch scheißegal sein, dass sie existieren. Ich höre es halt dann einfach nicht. Es gibt so viel Scheiß, den ich gut finde.
Es ist halt traurig, dass die sich derart damit identifizieren, dass sie. Das hat schon sowas Sektenartiges, so dass man halt da irgendwie. Ja, das ist. Die haben halt nichts anderes in ihrem Leben und identifizieren sich nur mit dieser einen Musikrichtung und deswegen haben die nichts Besseres zu tun, als alles andere scheiße zu finden und das dann auch noch rumzuposaunen.
Wenn es mir scheiße geht, dann soll es dir gefälligst auch scheiße gehen. Ne? Hast du keinen Spaß zu haben.
Und für mich macht das eigentlich diese Musikrichtung eigentlich nur kleiner.
Ja, ist es ja auch. Das ist.
Also das gibt dem Ganzen nur was Spießiges. Muffiges.
Oh, ja, mir fällt nochmal was ein. Mir fällt nochmal was ein. Ja. Darf ich nochmal ausholen? Ja, was mir jetzt nochmal zu Black Metal und Rap einfällt und zu dem generellen Hass und Ablehnung in der Szene. Also, es gibt eine Metalband Liturgy, die habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aus New York. Die haben auf ihren ersten beiden Alben recht, also vom Sound her recht. Konventionellen Black Metal gemacht, aber kombiniert mit so Math-Rock-Zeug, also komplizierte Rhythmen, aber halt mit Black Metal-Gesang und sehr repetitiv und so und sind damit recht erfolgreich gewesen. Die wurden dann halt schon extrem angefeindet in der Black Metal-Szene, weil die nicht aussahen wie Black Metaller und halt auch nicht die Sachen gesagt haben, die Black Metaller sonst so sagen. Genau, und dann haben sie 2015 ein Album rausgebracht, die Arcwork heißt das. Und da ist tatsächlich auch ein Track drauf, auf dem der Sänger quasi so rappt fast schon. Also es ist ein echt sehr interessanter Song, zum einen, weil der rhythmisch total komisch ist, das ist ein 7/8-Takt, aber die Drums sind so komplett so 808, so Drumcomputer-mäßig, also so ein Hip-Hop-Beat quasi. Und das Instrumental ist komplett a cappella, also der singt quasi, begleitet sich selber quasi mit so einer Chorharmonie, mit einem 7/8 Hip-Hop-Beat und rappt dann darüber. So. Also okay. Ich weiß nicht, also fand ich übelst krass den Song und ich glaube, der hat das auch gemacht, um einfach die Leute so anzupissen. Und ja, und auf den, der hat dann auch noch mehr in die Richtung gemacht, das fällt mir jetzt auch noch so dazu ein, aber das ist quasi so eine absolute Hassfigur, das ist quasi, also diese Band steht quasi so für diese Hipster-Black-Metal-Leute, diese True-Leute natürlich extrem hassen, aber die haben keine Scheu davor gehabt, eben solche Sachen da einzubauen in ihre Musik und deswegen ist die Musik von denen ja auch so interessant.
Teil 5. Seid der Intoleranz intolerant gegenüber.
Aber das habe ich mit Ghost. Ghost ist für mich Aha, also die Band Aha, mit Black Metal Corpse Paint. Und das verstehe ich auch nicht. Da kriege ich einen Anfall.
Ja, aber ich kenne aber auch gar nichts von denen. Ich kenne mich nicht aus damit.
Ghost, das sind die, wo sich der eine als böser Papst verkleidet, ne?
Ja, und die anderen sind nur Ghouls. Die haben keine Namen. Ich weiß nicht, was das soll. Dance Macabre oder sowas. Ich habe das mal gehört, weil es mich interessiert hat. Ich sag, das ist jetzt auch musikalisch nicht wirklich schlecht, aber für mich passt das vorne und hinten nicht. Einfach, weil ich es nicht verstehe. Und ich möchte auch keine Musik hören, die mir erst lang und breit erklärt werden muss.
Der Unterschied ist halt, dass du nicht losziehst und sagst, die sollen gefälligst aufhören damit, weil sie dein Genre kaputt machen.
Nö, ich höre sie einfach nicht.
Das ist also schon so ein kleiner Unterschied.
Ja.
Genau.
Das wäre ansonsten ziemlich traurig. Ich lasse ja auch Powerwolf gewähren.
Aber der gemeine Black-Metal-Fan würde sich jetzt vor seinen Computer schwingen und würde unter jedem YouTube-Video von denen kommentieren, bitte geht euch alle weghängen.
Ja.
Ihr seid scheiße.
Also sich damit zu profilieren, etwas anderes auszustoßen, finde ich schon ein hartes Armutszeugnis.
Das ist ja gerade gesellschaftlich voll hip.
Ne? Deswegen verstehen die sich ja auch mit Nazis.
Ja, ja. Ja,
wahrscheinlich.
Ja, ja, natürlich. Das ist dieselbe Logik hinter.
Ja, klar, ganz sicher.
Also, es ist, ja. Ist ja auch so ein bisschen Kitsch eigentlich, ne? So eine Wohlfühlbehauptung, das funktioniert so für mich, da drin wohle ich mich.
Das ist meine Komfortzone, ne?
Deswegen muss jetzt alles so sein.
Ich habe keinen Bock nachzudenken.
Ja. Wohlfühlfaschismus.
Das Lustige ist ja, dass dieses ganze Konstrukt von denen gar nicht funktionieren würde, wenn alle Leute anfangen würden, das zu hören, weil dann könnten sie sich ja gar nicht mehr damit abgrenzen.
Wenn vor 10, 20 Jahren andere das schon so konsequent durchgesetzt hätten, gäbe es ja in Musikszenen gar nicht.
Ja.
Ja.
Die sind ja schon aus Weiterentwicklung und anders.
Ja, wenn alle aufgehört hätten, aber andere gesagt haben, ihr seid scheiße.
Ja, aber dann muss man halt aufhören, ne?
Da muss man aufhören. Okay, wenn ihr gesagt habt, ich scheiße bin, dann höre ich jetzt auf damit. Black Sabbath nie gehört.
Ja, die Freezing Moon, oder wie heißt die Platte?
Ja, die Mysterious Dom Satanas.
Die Mysterious Dom Satanas, so, das war der Schlussstrich. Damit ist alles gesagt und dann kann man auch aufhören, das da weiterzumachen. So. Ja, das ist das Nonplusultra. Fertig. Ich höre auch nichts anderes den ganzen Tag.
Nee, überhaupt nicht. Ich höre entweder nur Freezing Moon oder Funeral Fog. Was anderes gibt es in meinem Leben nicht.
Ich höre das ja nur beim Bügeln.
Beim Bügeln.
Und beim Katzenwetter.
Beim Bügeln.
Beim Bügeln.
Beim Bügeln. Beim Und jetzt frag mich, wie oft ich bügel.
Müssen wir dich das fragen?
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gebügelt habe. Ja,
gar nicht.
Ich habe nicht mal einen Bügel.
Warte, bis du verheiratet bist, dann bügelst du noch weniger.
Wir haben zwei, aber meine Frau benutzt das. Ja, meine Frau benutzt das zum Basteln.
Als Bügeleisen. Ich dachte,
Bügel. Dann hat sie zwei Bügeleisen, nach wie sehr das Basteln das Bügeleisen versaut.
Ah.
Also eins, was gut funktioniert und eins, was mit lauter Schichten beschichtet ist inzwischen.
Ah, das braucht man für diese, wie nennt man das? Diese Perlen, die man da in diese, mit denen man so Bilder
machen kann. Ah, das ist schön, ja.
Ja, genau, Bügelperlen haben wir ja tatsächlich auch hier.
Ja, da musst du aber so ein Papierding dazwischen machen, das ist nicht fest.
Backpapier.
Ja, genau.
Ja, aber es gibt noch andere Sachen, wo du bügelst.
Alles klar.
Sie näht und sowas.
Also, und macht sowas. Branding.
Ja, ja, wir haben alle so. Sind ja Dreiecksmuster, sind ja gerade modern.
Aha. Auf dem Unterarm.
Ja.
So.
Ja, ja.
Teil 6, wo Leon seine CD in die Kamera hält.
Achso, ich muss auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das heißt, so wie bei einer Talkshow, wo man dann sein Buch in die Kamera halten darf.
Ja, du darfst.
Ja, weil ich habe jetzt ein neues Projekt namens 808 Haze Machine und da ist im April unsere erste EP rausgekommen. Und das ist nämlich genau das. Das ist ein Mix aus Extreme Metal und Hip-Hop und Rap und so.
Also und das gefällt mir so tatsächlich.
Wenn du Bock hast, kannst du ja noch einen Track schicken und ich bügel den hinten.
Ja, mach das auf jeden Fall.
Also wenn das Sinn für
den Rap-artigsten. Ja. Ach, du hast es angehört?
Ich habe mir das angehört, ja.
Ja, geil, erzähl mir mehr davon.
Ich finde,
was gefällt dir daran?
Weil das interessant ist. Ich meine, vor 20 Jahren hätte ich Scheiße gefunden. Aber heutzutage ist das halt dieses, das ist für meine Ohren recht neu. Es ist laut. Und ich kann mich damit brüsten, den Interpreten zu kennen. Nein. Fanboy. Nee, es ist irgendwie cool. Das würde ich mir jetzt auch nicht jeden Tag anhören können. Das sage ich ganz ehrlich.
Solltest du aber.
Ja, das ist richtig. Ich kann aber auch nicht jeden Tag nur Black Metal oder Adriano Celentano. Ne? Ab und zu mal ist das immer ganz geil. Und auch, wie gesagt, dieses Projekt, das ist schon ganz geil. Ich würde sogar auf ein Konzert gehen, irgendwann mal.
Ja, danke, hoffentlich.
Geil. Nach
Corona und so.
Ja. Das ist ja nun der besagte Track von Leo.
definitely too much of a limit being put on death metal. I think some bands are out of control with what they're doing. They just don't realize what they're doing. You know, a lot of things are hurting this music. I'm tired of that, you know, the negative vibe.
Love music, love your life and be happy. Don't listen to anybody else apart from yourself, right?
Teil 7. Welchen Hip-Hop hörst du?
Heute würde ich auch wieder Hip-Hop hören. Hätte ich ja wieder vor 20 Jahren im Leben nicht getan. Außer die Sugar Hill Gang.
Auch geil.
Da habe ich gerade überhaupt nichts im Ohr. Der Name sagt mir was, aber.
Rappers Delights. 80er.
Ah.
Ach, die 80er. Da war die Welt noch in Ordnung.
Das neue Album von Azu dem SK und Moloko Plus ist sehr gut.
Wie heißt das?
Hat mich abgeholt.
Moloko Plus?
Das sind zwei.
Ist das wie Moloko Plus mit Plus?
Ja, aber mit R noch. Also Moloko Plus ist das Produzentenalter Ego von Moloch Dilemma. Ein bekannter deutscher Underground-MC. Und der hat aber auf dem Album nur produziert und ein anderer Rapper hat gerappt. Beschäftigt sich auch viel so mit dieser Corona-Isolation und wie das so für einen Künstler ist und so. Das ist ganz interessant.
Aha.
Ich empfehle ja immer wieder gerne Captain Peng.
Ja, den finde ich auch sehr gut.
Was ist das denn?
Captain Peng und die...
Die Tentakel von Delphi.
Das... Dankeschön. Captain Peng und die Delphi, das ist Dada-Hip-Hop.
Ja.
Ja, großartige Texte.
Ich konnte damit irgendwie nie so viel anfangen.
Ich stehe drauf, ich mag das. Ich finde das knuddelig.
Ich glaube zum ersten Mal.
Ich mag meinen Rap lieber düster und in die Fresse, ehrlich gesagt.
Ich mag meinen Rap eher funky, lustig und nett.
Misch, wie magst du deinen Rap?
Ich hasse Rap. Ich bin ein Mettler.
Geh in die Ecke.
Nein, ich mag meinen Rap, wenn er interessante Texte hat. Ich meine ihn auch. Nicht unbedingt tiefgründige Texte, aber Texte, wo sich jemand Mühe gegeben hat, mit der Sprache zu spielen. So könnte man es ausdrücken. Und auch mit der Technik rumzuspielen, das auf jeden Fall auch. Also mit Stimmtechniken und Rhythmus und so weiter.
Ja, das muss unterhalten.
So mag ich meinen Rap.
Kapitän Peng.
Tobias, wie magst du deinen Rap?
Ich mag meinen Rap unterhaltsam und mit Sahne. Ja, was Michael gesagt hat, so ein bisschen, es muss mich irgendwas ansprechen. Sei es, dass die Musik gut ist, wie auch immer gut. Ne? Ob da jetzt ein harter Beat drin ist oder was auch immer. Oder interessante, lustige, tiefgründige Texte. Was ich zum Beispiel sehr geil finde, ich weiß nicht, ob das Rap ist, International Pony. Ne? Dieses, kennt ihr das?
Nee.
Ja. Da gibt's Hello, glaube ich, heißt das. Auf irgendeiner CD, die ich hier rumfliegen habe. Das ist halt auch so null meine Musik, aber es hat halt auch so bekloppte Elemente oder halt einen extrem dröhnenden Bass teilweise, ne? Das finde ich dann wieder sehr geil. Und auf derselben Platte sind auch Sachen, die finde ich zum Kotzen, weil das geht dann in meinen Ohren so Richtung Popgelulle. Ist es wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber das heißt, ich kann auf einer Platte von einem selben Künstler Sachen haben, die finde ich zum Kotzen und andere Sachen, die finde ich voll geil. Oder auch bei Deichkind alles selber machen lassen, finde ich, ist ein hammergeiles Lied. Auch weil der Text lustig ist. Andere Sachen von Deichkind finde ich auch wieder voll zum Kotzen. Einfach, weil es mich weder textlich noch musikalisch annähernd anspricht.
Es gibt halt so Bands, da kannst, weißt du, die holen dich jedes Mal ab und so Bands, da musst du halt jedes Mal ein bisschen gucken. Und dann gibt's das, und das sind meine Lieblingserlebnisse, wenn auf dem Papier, also von der Beschreibung, alles dagegen spricht, dass du es geil findest, aber du findest es trotzdem geil.
Und das zeigt halt auch, Geschmack ist nicht planbar. Ich finde ja auch den Ketchup-Song von Das Ketchup total geil. Würde ich nie öffentlich irgendwo zugeben. Finde ich total geil. Finde ich total genial. Das ist so ein bescheuertes, strunzend doofes Lied, aber ich finde das so geil. Es holt mich total ab. Und was ich auch zu Hause ständig höre und allen damit auf den Sack gehe, ist Copacabana von Barry Manilow. Ich liebe dieses Lied. Oder auch Conga von Gloria Estefan. Ich finde das so geil. Das ist auf meiner Playlist und danach kommt Black Metal die nächsten 3 Stunden. Aber trotzdem, das sind so Sachen. Und ne, alles, was war, bei Hip-Hop das Gleiche. Ich finde bei den Fantas finde ich einige Sachen total geil, auch weil man da, ich bin ja alt, so gewisse Situationen dann auch, Partys und sowas in Verbindung bringt. Oder andere Sachen, die halt musikalisch, die ich ganz geil finde. Und andere Sachen, sag ich, boah, jetzt, ja, geh weg. Fällt mir jetzt gerade nichts ein, weil das kenne ich ja nicht.
Das speichert man nicht.
Ne? Man behält dann so die coolen Sachen im Kopf. Und ja, so ist mein Rap. Mein Bier ist fast alle. So, haben wir noch was zu Hip-Hop zu sagen? Weil ansonsten wird in meinem Raum gerade extrem stickig.
Ja.
Ja. Ich habe nichts mehr.
Ich auch nicht.
Ich habe auch nichts mehr.
Aber mein Mind hat sich, wie heißt das, mein Bewusstsein hat sich erweitert. Ich fand das sehr, sehr erfolgreich, sehr hilfreich.
Ja, ich auch. Ist ein bisschen das geworden, worauf ich gehofft habe. Wir haben bei der letzten Episode recht wenig Musik genördet. Das hat mich nicht wirklich gestört, aber als ich dann das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das können wir jetzt immer anhand des Videos ein bisschen nachholen. Das haben wir heute gemacht.
Auf jeden Fall.
Ha.
Spaß gemacht.
Das schreit nach einer Fortsetzung. Hey. Nicht zum selben Thema, aber zu einem anderen Thema.
Sowieso.
Aber immer doch.
Jo, dann wünsche ich euch einen schönen Abend.
Ja, gleichfalls.
Gleichfalls, genau. Und
wir hören uns nächstes Mal bei Tour Talk.
Dreien. Rum.
Zauke.
Was löst bei dir folgender Satz aus? Deichkind ohne Schnaps. Oder wie Deichkind ohne Schnaps?
Das sagt bei mir gar nichts aus. Das.
Verbindest du Deichkind mit Schnaps?
Nein.
Nein? Ist für dich keine Schnapsmusik?
Nein. Ich habe keine Trinkmusik, weil ich in meinem gesamten Leben eine nur sehr kurze Spanne überhaupt viel getrunken habe.
Also gibt es für dich eigentlich nur, ist Deichkind ohne Schnaps für dich Deichkind?
Ja.
Ja. Also wäre Deichkind ohne Schnaps Deichkind?
Ja.
Und was wäre Deichkind mit Schnaps?
Immer noch Deichkind.
Aber bloß mit Schnaps.
Aber halt, ich habe Schnaps getrunken.
Ja.
Das macht für mich, sowas macht für mich tatsächlich, mein Musikgeschmack ändert sich nicht wirklich, wenn ich Schnaps getrunken habe.
Meiner auch nicht. Das hat sich auch mehr auf das Machen damals, glaube ich, der Satz bezogen. Also als wenn Deichkind Musik ohne Schnaps machen würde.
Da kann ich nicht
also,
so sagen.
Also eine nüchterne Version von Deichkind. Aber ehrlich gesagt finde ich Deichkind auch ziemlich nüchtern. Es klingt nicht sehr feucht, was die machen. Sondern mehr so trocken. So wüstentrocken, weißt du? Ja,
es gibt ja so eine bestimmte Barfeuchte.
Ja.
Wenn wir so bestimmten, wenn die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist in der Bar, dann wird die Luft auch irgendwann so alkoholfeucht.
Ja, aber
und das hat Deichkind für mich nicht. Also Deichkind ist für mich auch nicht mit Schnaps. Deichkind ist mehr für mich mit Deichkind ist wie ein vollkommen eskaliertes Brainstorming um 10 Uhr vormittags, wo keiner Lust drauf hatte und alle noch vollkommen ermüdet sind. Und dann setzen sie es trotzdem 1:1 um. Hm. Inintelligent.
Wenn ihr das dringende Bedürfnis habt, uns zu loben, euch auszukotzen, uns Hassmails zu schreiben,
ja,
könnt ihr uns einen Kommentar da lassen, auch unter uns, auf unserer Webseite, das Kontaktformular benutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben an info@rodcast.de und bei iTunes kann man, glaube ich, auch noch kommentieren.
Yay, wir sind nämlich bei iTunes.
Wir sind multimedial.
Yeah.
Wir sind voll modern.
Yeah.
Wir sind
Rodcast.
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 Das Vogelgezwitscher wurde aufgezeichnet von Klangbild und runtergeladen haben wir es bei freesound.org. Ein Link zu seinem Freesound-Account, also dem vom Klangbild.
A link to the Freesound-Account.
A link to the Freesound-Account von Klangbild ist in der
Show Notes.
Und das stammt von Leon.